Herzlich willkommen bei Zu Gast bei Grimm, die Show. Du wirst wissen, wer Christian Allner von dem Online-Geistern ist, wie Kommunikation in der Vergangenheit ausgeschaut hat, die Geschichte der Kommunikation bis zum heutigen Stand und wie es in der Zukunft ausschauen wird und wieso, dass die eigenen Tomaten einfach immer nur die besten sind. Dann machst du gemütlich, lehn dich zurück, schenk dir was zum Dringerei und turn ab. Also herzlich willkommen zu meiner neuen Episode von Zu Gast bei Grimm, die Show. Heute ist der 15.11. und es ist knapp 7:30 Uhr. Draußen ist schon dunkel, es hat 0 Grad. Also habe ich mich warm eingepackelt und sitze jetzt da mit dem Computer gerade zusammen. Und am anderen Ende ist der Christian. Hey Christian, servus.
Hallo, freut mich hier zu sein.
Ja, ich hoffe, du fühlst dich wohl. Der Tee steht bereit.
Ja,
du bist angenehm.
Ich habe noch einen kleinen weißen Tee gemacht. Jetzt gerade läuft die Heizung auch langsam. Also die Wohnung war den Tag über ein bisschen zum Lüften offen. Insofern recht kühl, als ich reinkam, aber jetzt wird es langsam schön mummelig.
Das heißt, passt. Die Wohlfühlatmosphäre ist auch bei dir vorhanden. Das ist perfekt.
Definitiv.
Das heißt, dann glaube ich, geht's da jetzt auch gut. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch, muss ich schon sagen. Also bin heute in der Früh schon aufgestanden und habe gedacht, cool, heute Abend ist soweit und jetzt sitzen wir da.
Freut mich auf jeden Fall, dann schauen wir mal, was das Gespräch bringt.
Bin ja auch gespannt. Was machst du eigentlich? Ich habe gehört, du bist Hobbykoch.
Unter anderem leider aufgrund meiner Zeit zu wenig. Da läuft das Geschäft jetzt bedauerlicherweise in Anführungsstrichen, also Luxusproblem in dem Fall. Die Geschäfte laufen gerade sehr gut, deswegen finde ich kaum Zeit, noch großartig was zu kochen. Aber wenn ich die Zeit habe, dann mache ich gerne mal was. Sei es jetzt irgendwie eine Rinderroulade, Pasta Bolognese, Salat, wie auch immer. Da geht mein Herz ein bisschen auf, weil das auch immer noch eine schöne Abwechslung einfach ist zu meinem normalen Tagesgeschäft. Wenn ich dann Leuten Sachen erkläre oder irgendwas an einem PC mache, also eben so online, digital arbeite, da sind einfach mal keine Kartoffeln schälen oder so dieses Handwerkliche wirklich, wo ich mit den Händen mal was arbeiten kann, immer wieder ein schöner Ausgleich.
Hast du da dann auch so ein spezielles Messer, weil wir zum Beispiel haben dann so sehr gutes Messer und das muss man dann nur fürs beste Fleisch schon immer hernehmen und das, wo dann auch immer schön geschliffen wird, per Hand abgewaschen wird und auf das man einfach sehr aufpassen.
Also ich habe so eine Kollektion an verschiedenen, das ist so im Laufe der Jahre ein bisschen zusammengekommen, sind wir so von den klassischen Brotmessern und das, was man noch von Mutti bei der ersten eigenen Wohnung mitbekommen hatte, finden sich durchaus auch noch. Ich habe aber eins, zwei Keramikmesser, die so speziell für Gemüse, Fleisch eigentlich gut geeignet sind und eins, was ich selbst sehr toll finde, das ist ein nicht weiter behandeltes Messer aus vietnamesischem Stahl. Die haben einfach so alte Zuggleise in Vietnam, die einfach nicht mehr benutzt werden. Die werden dann eben zu so einer Messerklinge umgeschmiedet und die werden nicht mit irgendwelchen Weichmachern oder sowas versehen, wie man das jetzt halt bei üblichen europäischen Messern kennt. Also wenn du jetzt im Supermarkt irgendwas kaufst oder in so einem Kaufhausgeschäft, die rosten ja nicht so leicht. Das ist natürlich hier die Gefahr, das Ding rostet dir unterm Hintern weg. Aber dadurch, also du kannst einfach eine Tasse umdrehen und das dann an dem Boden der Tasse schärfen, das ganze Ding, und das funktioniert und Hammer.
Ah ja, das ist ja wieder Dreck, ja.
Also finde ich super, habe ich damals in so einem Weltladen gekauft, einfach mal, um zu testen, wie das klappt. Erfordert auf jeden Fall ein bisschen Pflege, muss man auch hin und wieder mal einölen, aber da sage ich auch, das ist am Ende auch eine meditative Handlung, die du da machst. Das beruhigt auch schon.
Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Wird dann bei euch oft, sage ich mal, nur so gekocht oder fixiert sich das dann schon auf einen klassischen Samstagabend, dass man sich dann da schön Zeit nimmt mit der Freundin und da dann schön gekocht wird und schön gegessen
wird? Also da meine Partnerin und ich aufgrund von Berufen momentan noch in jeweils anderen Städten leben, kommen wir leider nicht so häufig dazu. Aber da habe ich wieder den Vorteil, ich bin ja selbstständig, das heißt, ich kann immer mal zu ihr rüberkommen. Sie ist halt normal angestellt, deswegen ist da natürlich das Problem 40-Stunden-Woche. Aber da kann ich halt mal sagen, okay, komme ich rüber, koch bei dir dann einfach was und also habe ich gestern zum Beispiel auch gemacht, so eine ganz einfache Sache, ein bisschen Käse in Schinken eingerollt als kleine Vorspeise und dann einfach Pasta mit ein bisschen Pesto dazu, also so ganz simple Angelegenheit eigentlich. Mal schnell was zusammengeworfen, aber ich versuche auch, wo es geht, selbst was zu kochen, einfach weil Stichwort Konservierungsstoffe und ein dieser ganze Plastikmüll, wenn man im Supermarkt irgendwas kauft, da versuche ich auch immer so frische Zutaten auf dem Markt zum Beispiel. Da habe ich im Normalfall null Verpackung oder nur die natürliche Verpackung. Und dann halt auch einfach, wenn ich die Zeit habe oder ich nehme dann einfach die Zeit, dann setze ich mich an, ja, dann mache ich was. Das macht mir dann persönlich auch einfach Spaß und das schmeckt man im Ergebnis. Da ist man auch selbst stolz, selbst wenn es ein bisschen angebrannt mal sein sollte. Es schmeckt dann trotzdem, weil man es selbst gemacht hat.
Ja, also ich habe da auch so eine kleine Spezialität, was ich total gerne mache, und zwar Rühreier, und da lege ich auch einen sehr großen Wert drauf, und zwar haben wir da dann am Bauern von dem, wo wir das herbekommen, und da hupfen die Hähner nur auf dem Misthaufen rum und da weißt du, dass es 100%ig glückliche Hühner sind und da ist sicherlich keine Chemie drin und ist dann immer ein gutes Gefühl, wenn man dann aus solchen Eier isst, und ich finde, man schmeckt da auch schon einen Unterschied. Und da dann dazu so ein leckeres Vollkornbrot, das ist das Ideale nach der Arbeit, wenn du nicht mehr so viel Lust hast zum Kochen, aber dann trotzdem noch irgendwas Gesünderes willst, ist so ein Rührei mit ein bisschen Schinken, Schnittlauch aus dem Garten, weil ich wohne hier auf dem Dorf, da haben wir so einen kleinen Garten, und dann noch ein leckeres Vollkornbrot dazu, das am besten noch getoastet mit Butter, das ist dann so, oh, eins von den schönsten Sachen
nach der Arbeit. Glaube ich dir, also meine Eltern wohnen auch auf dem Dorf, also ich bin schon so eine Art auch Dorfkind, ich bin da zumindest aufgewachsen. Die haben auch einen eigenen Garten und so. Ich freue mich schon mal drauf, wenn dann so Sommer ist, meine Eltern bauen auch was an, kriege ich aber mal so die überschüssigen Tomaten und sowas mit, weil das ist auch einfach, die hatten Zeit zu wachsen einfach. Da merkt man wirklich schon den Unterschied zu diesen hochgezüchteten Sachen aus Spanien, Israel und sonst wo. Da gibt's, ich meine, da schmecken die Kartoffeln ja teilweise nicht mal wie Kartoffeln. Und wenn ich an anderes Obst denke, also gerade Spanien ist da nicht unbedingt das beste Herkunftsland, was das angeht, weil da einfach sehr, sehr viel so eben Hochzüchtung, Hauptsache es ist schnell groß und fett, ob das jetzt irgendwie nachhaltig gewachsen ist, ist ja egal, also nachhaltig im Sinne von auch, ob es überhaupt irgendwie Strukturen bilden konnten. Also die Hälfte ist da teilweise ja nur Wasser bei dem Zeug.
Ja, stimmt, also wir haben zum Beispiel so ein kleines Gewächshaus. Da haben wir dann immer Gurken und ein paar Tomatenstauden drin. Und da ist auch so eine Staude. Und das sind so kleine Cocktailtomaten. Die kennst du, die sind so im Golf.
Cocktailtomaten. Hammer.
Genau, so Golfball groß. Und da kommen wir dann einfach mal ab und zu dann nach der Arbeit vorbei und dann erstmal so ein paar gegessen, weil die brauchst du nicht waschen. Wieso auch? Und da machen wir dann immer so Tomatensauce draus. Und der Papa macht dann ab und zu dann mit der Tomatensauce, dann noch Hackfleisch und dann so Bolognese-Soße. Und dann schmeckst einfach echt so den Unterschied zwischen eigenen Tomaten und den gekauften, pasteurisierten
Soße. Oh ja, das glaube ich.
Wie du ja gesagt hast. So, jetzt haben wir ja schon ein bisschen geredet. Und das ist halt auch so das Thema von der heutigen Show. Und zwar Kommunikation. Okay, dann war ja das perfekte Kommunikation, was wir gemacht haben, oder?
Im Grunde, also Kommunikation ist ja immer das Übermitteln von Informationen von einer Person an eine andere Person. Da sagt man zwar auch am Ende, man kann nicht nicht kommunizieren oder alles ist Kommunikation. Da gibt es sehr viele unterschiedliche Ansichten in der Wissenschaft. Aber am Ende geht es halt nur darum, ich habe etwas, eine Information, einen Wunsch, was auch immer, möchte es an dich weiterreichen. Und Kommunikation soll eben das genau bewerkstelligen. Aber da wir ja Menschen sind, können wir nicht wirklich kommunizieren, oder das Einzige, was wir halt als Menschen haben, um kommunizieren zu können, ist Sprache. Und Sprache ist nur der Versuch von Kommunikation.
Das heißt, dann ab und zu gelingt die Kommunikation, dann ab und zu misslingt sie wahrscheinlich, oder?
Du hast das ja wahrscheinlich selbst über dich schon häufig beobachtet, wenn du mit Freunden, Partnern, Familie, wie auch immer, dich unterhältst, sprichst. Ihr habt ja manchmal ganz unterschiedliche Sichtweisen, wie zum Beispiel ein einzelner Satz zu interpretieren ist oder einfach schon die Art und Weise, wie ich etwas sage. Und das ist halt wieder diese Dissonanz bei Kommunikation. Gute Kommunikation, perfekte gibt es nicht, aber gute Kommunikation zeichnet sich dadurch aus, dass ich mich selbst einmal deutlich machen kann mit dem, was ich möchte, was ich eben kommunizieren möchte. Und Das ist aber eben beidseitig. Sowohl ich kann gut ausdrücken, was ich möchte, als eben auch mein Gesprächspartner kann gut aufnehmen, was ich ihm halt sage oder ich ihr sage. Also eben die Intention ist klar.
Okay, also ins Detail gehen wir noch ein bisschen später, aber der Grundgedanke ist echt total cool. Du redest jetzt da schon sehr professionell darüber. Ich habe ja gelesen, du bist studierter Kommunikationstyp. Stimmt wahrscheinlich, oder? Wie kommt man da überhaupt dazu, dann sowas zu studieren?
Tja, also der Master of Arts in Kommunikationstypologie. Nein, also ich habe Kommunikationswissenschaften studiert, das stimmt auf jeden Fall. Offiziell hieß der Studiengang berufsorientierte Linguistik im interkulturellen Kontext an meiner Alma Mater, der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg. Dort gibt es halt eben als Studiengang. Ich hatte da ganz schlicht und ergreifend eine Studienberatung, also einfach einen Termin so, hier, was haben Sie im Angebot, was ich suche was in dem und dem Bereich, was können Sie da empfehlen? Da war halt unter anderem ein Flyer davon mit dabei. Der Titel hat mich angesprochen, der Inhalt hat mich noch mehr angesprochen. Ich habe dann nochmal einen Beratungstermin dort gemacht, also in dem Institut, dann eben so eine Fachstudienberatung, wo ich mich einfach mal schlau gemacht habe, was konkret die Leute, die ja da Fachstudienberater sind, die lehren das Ganze auch, also die stehen ja dann in der Materie drinne. Worum geht es konkret? Das hat mich dann sehr angesprochen und dann habe ich das halt studiert, das weil es mich einfach interessiert hat.
Das heißt, du hast dann so einen klassischen Termin gehabt in der 11. oder 12. Klasse, wo er damit da, wo du dann so die Möglichkeit gehabt hast, so einen Termin auszumachen und da bist du dann sehr als ambitionierter Schüler natürlich hingegangen.
Als Schüler hatte ich einmal in der, ich glaube, 10. Klasse einen Termin im Arbeitsamt, wo wir uns irgendwie mal da orientieren sollten. Und nach meinem Abi habe ich erst meine kaufmännische Ausbildung gemacht. Also ich bin in eine ganz andere Richtung gegangen. Nicht gleich von der Schulbank auf die Hörsaalbank gewechselt.
Ah, okay, cool. Ja, das habe ich ja gar nicht gesehen gehabt. Was hast du dann gelernt?
Also in meinem ersten Leben habe ich eine kaufmännische Ausbildung zum Immobilienkaufmann gemacht. Also ich war dann Grundstücksverwalter, Wohnungsverwalter gewesen in einem größeren Unternehmen, also Unternehmensgruppe, um genau zu sein. Habe da ganz klassische duale Ausbildung gemacht, 3 Jahre, war dann schlussendlich dort auch stellvertretender Abteilungsleiter Immobilien gewesen. Habe aber recht schnell für mich auch gemerkt, das ist nicht etwas, was ich noch die nächsten 20 Jahre machen möchte in meinem Leben.
Kann man sich das dann so vorstellen, dass du dann am Thomas Gottschalk seinen nächsten Hochturm vermittelt hast oder dass du dann von der Paris Hilton dann noch eine Wohnung in München organisiert hast? Kann man sich das so vorstellen?
So edel nicht gleich. Ich habe aber alles gemacht. Also ich habe auch Stadtvillen verwaltet, das durchaus, aber zum Beispiel auch öffentliche Wohnungsförderung. Also da hatten wir auch Projekte, die halt öffentlich gefördert waren. Da habe ich dann auch eben Wohnberechtigungsscheine beantragt und all sowas. Also sag mal sowohl als auch. Ich habe aber bei mir eben recht schnell gemerkt, ich interessiere mich vor allem für die Kommunikation mit den Mietinteressenten, mit den Mietern. Ob das jetzt immer eine gute Kommunikation gewesen ist, sei dahingestellt. Aber mich hat das einfach mehr gereizt und interessiert, als zum Beispiel diese ganz normale kaufmännische Verwaltung. Also ich habe Buchhaltung gehasst, kann ich nicht anders sagen. Es ist zwar prinzipiell eine nützliche Sache. Also gerade als ich mich dann danach auch selbstständig gemacht habe, da kam mir das dann wieder sehr zugute. Aber halt im Beruf, ich habe es nicht sonderlich leiden können. Und ich habe halt am liebsten mich mit den Leuten getroffen für die Wohnungsbesichtigung. Ich habe dann auch den Leuten Fragen gestellt, so, hier, wie schaut's aus? Woher kommen sie denn? Warum suchen sie eine Wohnung? Einfach so ein bisschen Smalltalk eben. Und halt gemerkt, das macht mir eigentlich mehr Spaß. Also mich mit den Leuten unterhalten, den Leuten auch weiterhelfen vor allem. Gab es auch mal so Situationen, ich habe auch Studenten-WGs mit vermietet und da gab es halt 2 Mädels, die haben sich da zufällig kennengelernt, festgestellt, die wollen beide dasselbe studieren, suchen deswegen eine WG in der Stadt, haben sich auf Anhieb sympathisch gefunden und denen konnte ich halt helfen, dass sie am Ende auch in dieselbe WG ziehen können. Und da habe ich auch einfach gemerkt, dass an solchen und vielen anderen Beispielen festgemacht, das macht mir wesentlich mehr Spaß, als einfach nur ja eben tote Grundstücke zu verwalten und dann irgendwelche Leute, unabhängig davon, ob man die leiden kann oder nicht, einfach zu verkaufen, zu vermieten, zu verpachten, was auch immer.
War das dann mit den
und habe mich halt einfach Mädels festgestellt, dann, das macht mir eigentlich mehr Spaß.
Hm? War das ja, dann mit deinen 2 Mädels so dann die schönste Story, was du so im Makler-Dasein, sag ich jetzt einfach mal, gehabt hast? Oder was war dann so ja deine krasseste Geschichte, die wurde vielleicht noch einfallen, vielleicht jetzt nicht einmal im Positiven?
Also die war mir halt irgendwie positiv im Gedächtnis geblieben, weil ich da auch kaum älter war als die beiden Mädels.
Okay, ganz
und dann so gleich, ach hier, Herr Allner. Und da war das für mich noch damals ganz komisch, mit Herr angeredet zu werden, wenn du 18, 19 bist. Das ist einfach noch nicht normal. Ja. Noch nicht so drin.
Also bist du dann also wirklich mit dem Anzug so da gestanden und hast dann die zwei Mädels darin dieselbe WG gezeigt?
So in etwa kann man sich das vorstellen. Ich war jetzt aber kein klassischer Immobilienmakler, sondern ich war Verwalter gewesen. Das ist nochmal ein Unterschied. Also für das Unternehmen, das sind die Eigentümer der Immobilien. Ich habe die Dinger eben ganz klassisch verwaltet. Also ich war ein Vermieter. Das ist nochmal der Unterschied. Der Makler makelt ja, also der ist einfach nur Zwischenhändler. Und für uns war es jetzt halt, wir haben den eben zum Beispiel Mieter für unsere eigenen Objekte besucht. Nicht für irgendwelche fremden Objekte, also wir hatten keinen Auftraggeber, wir waren unser eigener Kunde in dem Sinne, dass wir halt da eben nach Mietern gesucht haben. Und da gab es, wie gesagt, ein paar gute Geschichten, es gab auch ein paar schlechte Geschichten. Da hatte ich da auch dann Leute, die dann zum Beispiel so bewusst auf die Tränendrüse gedrückt haben, von ach, na ja, und können wir nicht. Und da habe ich auch gemerkt, also was mir liegt, was mir nicht liegt, aber vor allem eben die Kommunikation mit den Leuten, das Helfen, das Problem lösen durch eben Kommunikation, dass ich den Leuten da halt einfach weiterhelfen kann in bestimmten Situationen. Das hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und das war auch das, was ich dann später mitgenommen habe. Also als ich eben in dem Unternehmen auch aufgehört habe. Ich habe dann zumindest gewusst, was möchte ich machen. Das habe ich vorher nicht. Hätte ich jetzt direkt angefangen zu studieren, hätte ich dann einfach keine Geschichte und Geografie, weil ich das in der Schule gern gemacht habe, vielleicht studiert, dann wäre ich zwangsweise in eine Lehramtsrichtung gegangen und ich wollte kein Lehrer werden.
Das heißt, du hast dich dann bewusst für die Ausbildung damals entschieden?
Sehr bewusst. Auch einfach, weil ich 12 Jahre lang nur Schule hatte. Ich kannte es zu dem Zeitpunkt zwar nicht anders, aber ich war dessen auch einfach müde gewesen zu der Zeit. Ich musste ja glücklicherweise nur 12 Jahre, da waren wir bei uns gerade in so einem Wechsel, ich war ein Doppeljahrgang, 12., 13. Klasse und ich weiß nicht, ob ich noch ein Jahr länger großartig toll gefunden hätte. Ich wollte einfach erstmal raus aus diesem Schulsystem, ich wollte aktiv was machen, deswegen auch erstmal klassische duale Ausbildung und sag mal Erfahrung
sammeln. Also so war es bei mir, also ich habe auch mein Fachabitur über einen zweiten Bildungsweg gemacht, also wir waren da vor Rosenheim, habe dann da mein Fachabi gemacht im Bereich Wirtschaft, cool. Buchhaltung, das, wo du ja überhaupt nicht gerne magst und da gebe ich ja Nachhilfe in dem Fach, also für mich ist das sehr ein pragmatisches Fach, da wo du schnell die Zusammenhänge hast und das, wo für mich so ein großes Ganze ist, das, wo dann am Ende Sinn ergibt. Was ich natürlich oft gehört habe, dass dann das schulische Wirtschaft überhaupt nicht vergleichbar ist mit einem mit der Arbeitswirtschaft, sage ich jetzt mal so von der Buchhaltung her. Aber egal, das hat mich einfach auch sehr interessiert. Und mein großer Traum war schon seit der 8. Klasse, dass ich in eine Hotellerie gehe. Und deswegen wollte ich dann auch unbedingt die Ausbildung machen. Und wie du auch sagst, also das war für mich genau die richtige Entscheidung. Und du hast einfach so viele Eindrücke, weil du dann in 12 Abteilungen kommst, ungefähr so in einer Hotelfachausbildung, dass du dann einen Überblick hast. 12 Berufe und danach kannst du dann immer nur sagen, okay, gut, das gefällt mir jetzt oder das gefällt mir jetzt und dann kannst du dich weiter drauf dann spezialisieren, so wie du in der Kommunikation.
Das Wirtschaftsverwalterische ist natürlich schon nochmal anders als das Schulische, habe ich bei mir krass gemerkt, als ich Berufsschule versus Realität hatte, da auch einfach manchmal gemerkt, jeder Mensch, egal wie hoch der Bildungsgrad, ob jetzt ein Herr, Frau, Professor, Doktor irgendwas oder einfach nur ein ganz einfacher Sekretär, Putzfrau, Hausmeister, am Ende kommt es auf die Menschen an, wie die drauf sind. Also ich habe witzigerweise die besten Beziehungen zu den Hausmeistern, Sekretärinnen und Putzfrauen bei mir im Unternehmen gehabt, wo ich am Ende auch der Meinung bin, das sind eigentlich auch die wichtigen Leute, die halten so einen Laden zusammen. Aber da hat auch wieder eben Kommunikation. Für mich war es manchmal eben auch schwierig. Ich komme zwar aus einer klassischen Arbeiterfamilie, aber war eben auch der Erste, der Abitur gemacht hatte und bin generell eher so ein bisschen so ein geistiger Arbeiter. Und da war es hin und wieder halt auch etwas schwierig, mich dann so ein anderes Milieu einfach reinzufinden, dass ich da jetzt auch nicht irgendwie als sonst wie raussteche. Aber da muss ich sagen, hat mir die Ausbildung auch geholfen. Also hatte ich alle Situationen von, ich sag mal, nobler Empfang mit der Geschäftsführerin und ich bin dann so ein bisschen Staffage, damit der Raum halt voll aussieht als Azubi oder so hat es dann teilweise angefangen, aber später war es dann natürlich schon ein bisschen mehr. Ich hatte solche Situationen, genauso wie hier, Christian, wirf dir mal einen Blaumann über, hilf mal einem Hausmeister, eine Wohnung auszuräumen. Und dann habe ich mit dem auch durch ein enges Treppenhaus eine gefühlte 500 Kilo Echtleder-Couch getragen und dabei ständig das Gefühl gehabt, das Ding gleitet uns unter den Händen weg und erschlägt mich dann, wenn es die Treppe runterkracht. So eine Sache, oder dass wir ein Archiv hatten, das ausgeräumt werden musste, so dann wurde ja als einzelner Azubi vielleicht kennst du noch aus Indiana Jones, der erste Film, als die Bundeslade dann so ein ewig großes Archiv reingetan haben, so ähnlich sah unseres auch aus. Das durfte ich dann alleine ausräumen, hab's nach 2 Wochen noch nicht geschafft, aber weil am Folgemontag dann die Abrissbirnen gekommen sind für dieses alte Gebäude, war dann die Aussage, naja, holen wir noch 2 andere Azubis dazu und dann arbeitet er halt am Wochenende.
Ja, das ist eine sehr coole Story.
Also schafft Perspektiven auf jeden Fall. Es ist ein positiven wie negativen, aber man weiß dann einfach, okay, was für eine Person bin ich, wenn man in solche Extremsituationen teilweise auch geschubst wird.
Wie war das dann für die so im krassen Gegenteil wieder dann zum Studium, weil die Ausbildung hat ja dann 3 Jahre gedauert und wenn du sagst, du warst dann da noch ein bisschen länger im Unternehmen, dann wird es ja wahrscheinlich dann nicht nur ein halbes Jahr sein. Du musst doch dann so die Schulbank wieder drücken. Eigentlich fast anstrengender sei wie die Arbeit, oder?
Unterschiedlich. Also ich hatte 2007 Abitur gemacht, 2011 habe ich das Studium angefangen und dazwischen dann eben die Ausbildung und die Arbeit. Ich habe festgestellt, dass es gut war, wie es bei mir entwickelt hat. Also am Ende meiner Arbeit hatten wir gerade ein Projekt, da ging es um den Coworking Space. Und dort verkehren ja vor allem Selbstständige, Freiberufler, Unternehmer. Und das ist ja für mich als klassisch 40-Stunden-Woche Angestellter nochmal ein bisschen andere Welt gewesen. Aber ich habe das eben verwaltet, hatte da auch den direkten Kontakt mit diesen Leuten und konnte da einfach mal ein bisschen reinstuppern. Das hat mich dann auch interessiert und ich habe mich einfach mal testweise, sag ich mal, direkt selbstständig gemacht. Ich habe mir dann gedacht, okay, du fängst dann eh mit dem Studium an, kannst du doch mal schauen, ob das jetzt vielleicht eine Variante wäre. Einfach erstmal so ein bisschen zum Gucken. Und dann hat das eine zum anderen geführt. Ich hatte dann einen Auftrag, der hat dann noch einen Auftrag geführt. Ich hatte auch immer mal eine Durststrecke zwar, aber das war halt das Gute. Ich habe halt studiert parallel und dann eben dazu mir die Selbstständigkeit aufgebaut. Also so eben eines halt immer so nebenberuflich. Insofern langweilig war es nicht. Und der große Vorteil war halt auch, wenn das eine gerade nicht so gelaufen ist, konnte ich halt immer noch mich auf was anderes konzentrieren. Also wenn es mit der Selbstständigkeit gerade nicht so lief, habe ich mich auf mein Studium konzentriert oder eben umgekehrt, dass ich halt immer so einen Fokuspunkt einfach hatte. Insofern war ich da sowieso kein klassischer Student, zumal ich habe 2011 meinen Bachelor angefangen, den fertig gemacht, dann meinen Master, den habe ich jetzt ein bisschen verspätet dieses Jahr beendet, fange jetzt gerade ein Doktoratsstudium in Österreich an. Und ich habe Bekannte, die haben mit mir zusammen angefangen zu studieren, sind jetzt vielleicht gerade mit dem Bachelor durch. Also das war bei mir sowieso nochmal ein bisschen andere Ausrichtung einfach. Also die Ausbildung hat extrem geholfen, dass ich einfach fokussierter rangehen konnte.
Ja, ich stelle mir auch schon echt praktisch vor, vor allem wenn du dann, was glaube ich auch total hilfreich ist, wenn du dann einfach ein Ziel vor Augen hast, wieso, dass du das Ganze machst. Einfach dieses Warum mache ich jetzt das? Und da dann einfach also fokussiert dahinter zu sein, was ich mir auch noch vorstellen kann, wenn du dann einfach 2 Sachen hast, in dem Fall jetzt das Studium und die Selbstständigkeit, glaube ich, es ist so eine gegenseitige Motivation, weil du lernst ja sicherlich dann, du hast sicherlich Sachen an dem Studium gelernt, die du dann für deine Selbstständigkeit umgesetzt hast.
Ich habe in meinem Studium sehr viel gelernt, was ich für meine Selbstständigkeit verwenden konnte und umgekehrt. Im Bestfall war das ein Szenario in der einen Woche im Hörsaal, in der Folgewoche in der Arbeit dann schon anwenden. Ich hatte auch einige coole Situationen. Also generell, ich habe es echt nicht bereut, diese Parallelität. Das kann ich jedem nur empfehlen, weil du einfach die Zeit hast, da was aufzubauen. Du bist nicht gezwungen, jetzt bin ich selbstständig und im halben Jahr muss ich Profit machen. Sondern ich hatte Jahre Zeit, das eben langsam und nachhaltig aufbauen zu können und hatte eben auch solche Vorteile, dass ich zum Beispiel Pflichtpraktika teilweise über meine Kunden abrechnen lassen konnte.
Das stellen wir auch sehr gut
vor. Ich meine, ich habe ja was gemacht, das waren die Projekte, das war dann als Praktikum, das war natürlich immer eine Absprache mit den Verantwortlichen an der Uni, aber die haben im Normalfall halt auch gemeint, ja, Herr Alner, Sie sind selbstständig, Sie fallen da sowieso ein bisschen aus diesem System raus, die Praktika sollen ja eigentlich dazu dienen, als Student ein bisschen Praxiserfahrung zu bekommen, die haben Sie definitiv schon. Also da war auch immer ziemlich viel Kulanz von den Lehrenden mit dabei. Das ist aber halt auch so eine coole Situation, wo ich gedacht habe, okay, das ist perfekte Ergänzung. Also ich habe immer gesagt, das ist der geilste Studentennebenjob der Welt. Ich muss nicht als Jurastudent bei irgendeinem Modelabel als Einkäufer arbeiten oder als BWLer in irgendeinem Discounter an der Kasse sitzen, was generell für sich vollkommen akzeptable Berufe sind, aber das passt einfach nicht zu dem, was ich studiere. Ich habe so viele Leute, die dann in irgendeine ganz andere Richtung gehen, aber halt eben, weil sie sich irgendwie finanzieren müssen, als Nebenjob dann halt irgendwas machen, was gar nicht zu ihrem späteren Beruf passt, also in die Richtung, in die sie halt mal gehen möchten. Und diese Distanz, dieser Graben einfach, der sich dann bei vielen aufmacht, das konnte ich halt hervorragend umschiffen. Ich habe immer das gemacht oder machen können. Ich hatte auch diesen Luxus, das machen zu können, was ich größtenteils studiert habe, beziehungsweise das, was ich studiert habe, konnte ich halt immer gut anwenden. Das habe ich gerade in meinen Workshops, also da vielleicht ganz kurz nur gesagt, ich habe mich ja, wie gesagt, 2011 selbstständig gemacht als Schriftarchitekt. Da wollte ich dazu das war so fragen, Eigenbezeichnung einfach.
Wie würdest du dann dein Unternehmen so ganz kurz mal beschreiben?
Ich stelle mich immer gerne damit vor, dass ich sage, guten Tag, ich bin Christian Alner, ich berate und betreue Unternehmen darin, besser zu kommunizieren und Social Media zu meistern.
Also du bist sozusagen ein Magier, der das Kommunizieren versteht und dann einen Zaubertrick anwendet und dann können die Leute besser kommunizieren.
Bestfall, ja. Meistens ist es aber so, die Leute haben das Rüstzeug, gut kommunizieren zu können. Das, was ich halt tue, ist ihnen einfach nochmal kurz und deutlich zu sagen, wie gute Kommunikation funktioniert. Dann aber natürlich auch angewandt auf die jeweiligen Plattformen, auf die jeweiligen Medien.
Ah, okay, perfekt. Da kommt mir jetzt so eine Idee, was jetzt mich brennend interessieren wird. Da kannst du bestimmt auch ein paar Themen dazu sagen, weil so heutzutage ist ja vor allem bei uns Jugendlichen die Kommunikation immer mehr im Web, also immer mehr Internetkommunikation. Aber ich finde, für mich persönlich finde ich die persönliche Kommunikation, also wenn man sich dann face-to-face sieht und da miteinander redet an einem Stammtisch oder dann, sei es meinetwegen, irgendwo daheim und da dann noch Billard spielt oder so, finde ich es viel wichtiger wie dieses Online-Denken, obwohl diese Online-Kommunikation immer präsenter wird.
Witzigerweise hatte ich da gerade heute einen Workshop zum Thema Facebook-Marketing gemacht, wo ich genau so eine Frage auch gestellt bekommen habe. Am Ende, was machen wir in Kommunikation? Denn wir versuchen, uns irgendwie mitzuteilen. Und was macht die Technologie, wenn du das mal ein bisschen historisch betrachtest? Die Technologie hat immer versucht, diese Face-to-Face-Kommunikation, dieses von Angesicht zu Angesicht, das Vis-à-vis, wiederherzustellen. Wenn du jetzt dir das Internet an sich mal anschaust, in den 80er Jahren hattest du erstmal Textkommunikation, E-Mail. Dann kam Live-Text, Chat. Dann hattest du Bilder, dann hattest du Live-Bilder, dann hattest du, also bei Twitter zum Beispiel, so dieses jetzt passiert das ja gerade, was dort eingestellt wurde, so von diesem Anspruch her. Dann hattest du Videos bei YouTube, da hast du jetzt gerade Live-Videos bei Twitch, YouTube, Facebook Live, ist ja auch gerade ziemlich stark im Kommen, was einfach dieses, eben auch wie dieses jetzt gerade passiert, das rüberbringen möchte. Und das nächste große Ding ist gerade VR, also Virtual Reality. Da arbeiten auch verschiedene Konzerne jetzt dran. Und diese Datenbrillen, die du ja überall findest momentan, die unterstützen das natürlich auch nochmal. Aber eben VR, AR, also eben virtuelle Realität, erweiterte Realität, also Stichwort diese VR-Brillen oder solche Datenbrillen à la Google Glass, wo du halt dann so Zusätze bekommst, Zusatzinformationen wie in manchen Sci-Fi-Filmen, diese Heads-Up-Displays in diese Richtung gedacht. Das ist momentan alles so ein Trend, es ist im Kommen, aber das geht eigentlich stark in diese Richtung, dass wir wieder so kommunizieren wollen, wie wir das schon vor 5000 Jahren gemacht haben. Am besten halt miteinander und mit allen also, Ebenen, die dazugehören. Ich würde
sagen, das ist jetzt kein Schritt in die falsche Richtung, sage ich jetzt einmal. Also, dass man dann sich gar nicht mehr sieht, sondern dass man sich dann einfach auf einer anderen Ebene sieht. Also wenn jetzt zum Beispiel ich hier in Freine-Hattling sitze und mein Kumpel in Berlin, dass wir uns dann so dann wieder von Angesicht zu Angesicht sehen können, aber halt dann über den Bildschirm oder über eine Virtual Reality Brille.
Frage an dich, wo bist denn du gerade?
In meinem Büro.
Okay, wo? Welcher Ort?
In Freine-Hattling, das ist so ein kleines Dorf hier bei München.
Okay, ich sitze jetzt gerade in Halle-Saal, das ist so eine Stadt bei Leipzig, falls man die nicht direkt kennt. Und uns trennen, schätze ich mal, keine Ahnung, mindestens 200 Kilometer voneinander und wir reden jetzt gerade miteinander. Jetzt zwar nur live Audio.
Bitte? Live sogar, also wir ja, zwei genau. Zueinander.
Und da finde ich, das ist so die perfekte Aussage, was online kann, was Social Media kann. Dass es halt Leute zusammenbringt. Natürlich besteht immer die Gefahr, dass man sich in irgendwas verrennt. Also auch die Technikgläubigkeit darf man nicht überschätzen. Am Ende kann auch Facebook nicht Krebs heilen. Aber es kann halt helfen, solche Techniken, Technologien können helfen, dass wir eben auch wieder teilweise besser miteinander kommunizieren können. Also die Leute beschweren sich ja gerne darüber, oh, hier, die ganze Welt hängt nur noch im Smartphone. Klar, ist wirklich so. Das ist ein immer stärkerer Teil unseres Lebens. Ich will es auch gar nicht unbedingt ins Gute reden. Es kann da genauso Abhängigkeiten geben. Ich meine, ich kann vom Smartphone abhängig sein, ich kann auch von Schokolade abhängig sein. Insofern Suchtpotenzial ist bei allem gegeben. Man muss natürlich wissen, wo die Grenzen sind.
Zwischenfrage.
Ja, klar.
Kommen wir von Reden süchtig werden? Also von Kommunikation face-to-face, sage ich jetzt einmal. Kommen wir davon süchtig werden?
Extrovertierte können das prinzipiell. Es gibt ja introvertierte Menschen, da zähle ich mich selbst auch mit dazu. Wir empfinden den Kontakt mit anderen Menschen tendenziell als anstrengend, im Sinne von erschöpfend. Und wenn wir halt eben unsere Batterien aufladen möchten, dann können wir das gut in Stille machen. Also einfach, manche Leute meditieren, andere machen Spaziergang, aber einfach, um sich halt zu erholen. Extrovertierte Menschen, so die Theorie, bei denen ist halt genau umgekehrt. Die kommen mit Stille nicht klar. Brauchen halt immer so ein gewisses Hintergrundrauschen an meistens Menschen. Und das kann natürlich auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, süchtig machen, wenn ich halt andere Menschen brauche, damit es mir selbst wieder besser geht. Das kann sich ganz, ganz unterschiedlich äußern, aber bestes Beispiel, Instagram ist so ein jetzt sehr stark im Fokus befindliches Forschungsobjekt für Kommunikationsforscher, wo halt eben auch geschaut wird, was haben die Fotos auszusagen, wie schaut das mit Hashtags aus, also so bestimmte Gruppierungen. Und da wurde halt auch festgestellt, also Instagram zum Beispiel kann süchtig machen, weil ich einfach, also dieses Betteln um Likes, um Anerkennung, um Feedback einfach irgendwie da habe. Und insofern ist man es positiv wie auch negativ, aber auch Kommunikation kann süchtig machen, ja.
Ja, was ich über Instagram zum Beispiel so spannend finde, da gibt es ja dann so den Suche-Button. Und da kommen ja dann immer wieder so neue Vorschläge, was jetzt denn gerade gepostet worden ist oder von den ganzen Stories. Also wo ich das mir runtergeladen habe, habe ich dann zu Kumpels gesagt, ich konnte euch verstehen, wieso dass ihr so lange vom Handy sitzt. Also es kommt halt immer so viel. Und je nachdem, wie viel Abonnenten du dann hast oder Freunde auf Facebook, dementsprechend lang bist du halt dann schon beschäftigt, dass du das dann alles siehst und dann vielleicht dann sogar noch kommentierst, likes, teilst. Also da habe ich zu denen dann gesagt, ich kann euch echt verstehen, wieso, dass ihr da so die Summe X am Tag vor dem Handy sitzt.
Und da ja genauso, man kann da so süchtig werden, wie das gerne vorgeworfen wird bei Videospielen, also gerade wenn ich so Richtung World of Warcraft schaue, das ist ja so ein gern genommenes Beispiel, bei diesen Live-Online-Rollenspielen. Da wird ja auch gerne vorgeworfen, oh, da versumpft man drin, da wird man süchtig nach. Hatte ich jetzt gerade Anfang der Woche, da habe ich für die deutsche Polizei einen Workshop gemacht. Und das kam dann auch wirklich als Thema auf, eher so als Pausengespräch. Aber da war wirklich das Thema, weil eine besorgte Mutter halt sich so, kam irgendwie als Thema halt auf und hat sich halt über ihren Sohn so besorgt geäußert, weil er halt nur noch solche Spiele spielt, aber halt eben auch man ihn teilweise zum Essen animieren muss, weil er es halt vergisst. Das ist dann natürlich schon wieder schwieriges Verhalten, wenn das solche Extreme annimmt. Aber bei den meisten, und da hatte ich auch ein paar andere, die hatten solche Kinder, die in solchen Phasen waren. Es ist einfach auch eine Form von Kommunikation, die man dort möchte. Also auch bei solchen Online-Spielen, man interagiert ja im Normalfall mit anderen. Und gerade bei diesen Rollenspielen, wie zum Beispiel WoW, da bilden sich ja auch richtige Gesellschaftsstrukturen raus. Dann organisiert man sich, also um Beispiel zu nennen, um halt diese Welt zu entdecken, zu bereisen, hat ja dann auch Kämpfe, die man dann bestehen muss, also eben Herausforderungen, Aufgaben, die man meistern muss. Und das kann man ab einem gewissen Grad nicht mehr alleine, halt jetzt zum Beispiel jedes Monster dort besiegen in dieser Fantasiewelt. Da muss man sich dann zusammenschließen. Das sind dann sogenannte Gilden, die sich dann zu Raids organisieren, also eben Gemeinschaften, die wie beim Fußball, ich mache einen Verein und ich habe ein Auswärtsspiel, dann müssen wir uns alle zusammenfinden. Das sind dann teilweise bis 40 Manngruppen, die sich dann zusammenfinden, koordinieren müssen, verschiedene Rollen koordinieren müssen, vor allem, weil es ja da auch verschiedene Klassen gibt. Es gibt Angreifer, es gibt Heiler, es gibt Verteidiger und so weiter. Und da, das ist dann schon wieder das ist sehr starke Kommunikation. Das ist sehr viel Kommunikation, die auch gut funktionieren muss, damit sowas klappen kann. Und da sage ich auch wieder, da würde ich sowas nicht zu kritisch sehen, denn gerade viele Teenager, die sowas spielen, die möchten darüber auch einfach ihre Fähigkeiten der Kommunikation, der auch eigenen Kompetenz verbessern in einem aus ihrer Sicht ja sicheren Bereich. Ich meine, was schlimmstenfalls passieren kann in so einem Spiel, man verliert und kann halt nochmal neu anfangen.
Aber ist ja zum Glück dann nur das virtuelle Leben oder das virtuelle Spiel, Gott sei Dank.
Ja, ich meine, wie bei Super Mario, du verlierst ein Leben und hast beim letzten Sicherungspunkt, kannst du weitermachen.
Genau. gehen wir mal wieder zurück zu uns, ja, weg vom Videospiel. Wie schaut denn für dich, sag ich mal, zwischen zwei Kumpels so eine ideale Kommunikation aus?
Ideale Kommunikation zwischen zwei Kumpels ist genauso wie ideale Kommunikation zwischen zwei Unternehmen oder zwischen einem Kunden und einem Dienstleister. Am Ende ist es immer Kommunikation zwischen Menschen. Diese beiden Menschen haben unterschiedliche Träume, Hoffnungen, Wünsche, Ängste, Absichten. Das muss man halt irgendwie miteinander kombinieren können. Also wir beide haben uns ja zum Beispiel jetzt getroffen, du möchtest mich gerne interviewen, ich möchte einfach erzählen, was ich so mache. Ich hoffe mir davon ja auch ein bisschen Werbeeffekt beispielsweise. Du ja bei dir genauso, dass wir uns so gegenseitig da ein bisschen befruchten. Also mindestens das dürfte ja wahrscheinlich auch durchaus Absicht in der Kommunikation sein. Unabhängig davon, dass wir zum Beispiel sagen, hier, wir können uns aber auch gut leihen, so als Menschen. Also man hat immer irgendeine Absicht bei Kommunikation. Ich will immer irgendwas erreichen.
Gibt es denn eigentlich eine Kommunikation, die kein Ziel hat? Weil, wie du dann vorher auch schon gesagt hast, egal welche Art von Kommunikation du machst, man verfolgt ja fast immer dann ein Ziel damit. Sei es jetzt, du spielst im Computer oder du willst an der Stille haben oder du machst was mit Freunden, du schreibst Messages. Gibt es sowas eigentlich, dass man mal überhaupt kein Ziel damit verfolgt?
Kann man vielleicht unterstellen, aber Kommunikation hat immer ein Ziel. Das ist mir vielleicht selbst manchmal gar nicht bewusst, welches Ziel meine Kommunikation hat. Aber selbst wenn ich jetzt einfach nur Smalltalk mit jemandem mache, dann kann man von außen sagen, das Ziel von dem Smalltalk ist was? Die Stärkung der sozialen Bindung zwischen diesen Personen, also zum Beispiel Vertiefung der Freundschaft. Man redet über irgendwas, man schafft dadurch neue gemeinsame Erlebnisse, das stärkt die Freundschaft, die Partnerschaft oder was auch immer. Selbst bei kleinen Kindern, wenn die dann manchmal einfach auf einen zukommen und sagen können, Mama, Mama, guck mal, da ist ein Baum oder da ist irgendwie sonst was, dann ist bei kleinen Kindern auch immer mit dem Hintergrund, sie möchten Affirmation, also einfach die Bestätigung, dass sie zum Beispiel die richtigen Begriffe verwenden, dass das auch wirklich ein Baum ist, dass das auch wirklich die Oma ist oder was auch immer, dass die Begriffe einmal stimmen und eben auch Bestätigung durch die Eltern, dass die halt sagen, oh, das hast du fein gemacht, das hast du gut gelernt. Das ist selbst bei Kindern so, wo man manchmal den Eindruck hat, die brabbeln nur irgendwas vor sich hin. Die üben schlicht und ergreifend. Es ist also rein kognitiv extrem beeindruckend, was ein kleines Kind zwischen 0 und 3 Jahren eigentlich hinbekommt. Die lernen eine Sprache in dieser Zeit.
Ich finde es ja neu, normal, wenn du zum Beispiel dann sehr viele Sprachen kannst. Also ich habe eine Bekannte und die ist dann 4-5-sprachig aufgewachsen, einfach von den Eltern her, und dann waren sie nur in verschiedenen Ländern. Und die können halt 5 Sprachen fließend. Und Das finde ich ziemlich beeindruckend, dass sie da die ganzen Wörter nicht durcheinander bringt. Für mich zum Beispiel, für mich als Bayer, für mich ist Bayerisch und Hochdeutsch sind nur mal so zwei Sprachen. Also so wie jetzt, jetzt mixe ich ja gerade so ein bisschen Hochdeutsch und Bayerisch, dass du mich halt auch verstehst, so aus der Nähe von Leipzig.
Dankeschön.
Und für mich waren es jetzt schon so zwei Sprachen, dass man das dann nur so lernt. Und für mich ist Englisch dann schon so die dritte Sprache, aber ich stelle mir das einfach enorm vor, so viele Wörter im Kopf zu haben und dann nicht durcheinander zu kommen. Aber was jetzt cool ist, du kannst halt mit sehr vielen Leuten kommunizieren, weil die dich dann eben auch verstehen.
Das ist ja auch noch so ein Aspekt, der die Sprache an sich, also jeder spricht ja sowieso seine, ihre eigene Sprache. Wir sprechen ja niemals Standarddeutsch oder Bayerisch oder Plattdeutsch, es ist ja immer unsere Variante davon. Also diese Sprache an sich gibt es ja nicht unbedingt. Es gibt diesen, ja, dieses wabernde Teil, was wir Sprache nennen, und wir nehmen uns dann bestimmte Elemente da raus, wo wir halt sagen, das ist unsere Sprache. Ich sage zum Beispiel bei mir auch, ich komme ja wirklich so aus dem, also mal Südwesten der neuen Bundesländer, und also Sächsisch wird dort gar nicht gesprochen, rein dialektisch ist es Ostthüringisch eigentlich, was auch teilweise in Hessen gesprochen wird, aber das ist jetzt eher eine linguistische Kiste. Aber ich sage auch sehr, sehr häufig, passt schon, was eigentlich so irgendwie typisch österreichisch ist.
Ja, stimmt.
Also wurde mir zum Beispiel mehrfach schon gesagt, dass es so österreichisch von mir sei, wenn ich das so sagen würde. Also man nimmt sich halt einfach bestimmte Elemente aus Sprachen und nimmt die halt dann für sich auf. Also wenn sich ja zum Beispiel auch verschiedene Leute darüber aufregen, ach ja, die Jugend spricht heute nur noch Englisch und bei der Deutschen Bahn gibt es das Service Center und den was weiß ich nicht alles. Dann vor 100 Jahren sind wir in den Waggon gegangen. Unser Billet wurde vom Kondukteur kopiert. Da war Französisch halt einfach en vogue. Jetzt ist halt Englisch ein bisschen populärer geworden. Aber halt auch wir picken uns da so zusammen, wie wir es halt brauchen. Das ist dann halt unsere Sprache, und da ist es sowieso ein Wunder, dass wir überhaupt miteinander halbwegs kommunizieren können.
Ich finde das echt spannend, Christian, was du da euch so verzeihst. Also das spricht mir so ein Stück weit aus der Seele, weil dann einfach, wie du dann sagst, vorm Handy sitzen, was das dann so für einen Hintergrund hat, dann welche Sprache das gerade so interessant ist. Also das sind echt total interessante Gesichtspunkte, die wo wir jetzt im Rahmen von der Show heute dann gar nicht alles bereden können. Letzte Frage hätte ich noch, und zwar,
ja, klar.
Wie siehst du die Kommunikation in der Zukunft? Also wie meinst du, dass da die Kommunikation weitergehen wird? Also du hast das Virtual Reality schon angeschnitten, da mit der Brille, aber wie würdest du das, die allgemeine Entwicklung der Kommunikation so vorausschauen?
Kommunikation wird komplexer werden, sie wird einfacher werden, was sich ja schon mal widerspricht, sie wird direkter werden, sie wird distanzierter werden, also sie wird sich halt immer wieder anpassen müssen. Ich sehe nicht großartig, dass sich Kommunikation verändern wird. Wir haben natürlich weitere technologische Möglichkeiten jetzt als jemals zuvor. Ich könnte mit dir genauso auch live sprechen, wenn du in Australien oder in Argentinien sitzen würdest. Das finde ich selbst total spannend. Ich habe auch Bekannte, die ist aus Canberra in Australien. Ich habe ein paar Kumpels, die sind in Norwegen. Ich habe jetzt gerade einen, der ist vor kurzem nach Kanada ausgewandert, kommt ursprünglich aus Luxemburg, und mit dem habe ich seit 2 Jahren persönlich, doch im letzten Jahr haben wir uns mal kurz getroffen, aber seit effektiv 2 Jahren nicht mehr wirklich live zu tun, und weiß jetzt auch nur, weil er halt bei Facebook mal ein Update von sich reingestellt hat, dass er jetzt eben in Kanada ist. Und diese ganzen Technologien erweitern und vereinfachen auf jeden Fall die Kommunikation, mindestens im Sinne von, ich weiß dann eben, was Freunde, Bekannte mitmachen, aber generell Kommunikation wird sich verändern. Es wird immer auch Leute geben, die das schlecht finden werden, aber das ist auch historisch bereits so. Vor 100 Jahren haben sich ja Leute darüber aufgeregt, über den kabellosen Irrsinn, genannt Telegraph oder Radio, das ging in eine ähnliche Richtung. Da hocken Leute vor Kästen, aus denen Geräusche rauskommen. Das ist doch nicht normal. Und vor 2.500 Jahren hatte Plato mal gesagt, dieses neue Ding namens Theater wird sich nicht durchsetzen können. Das sei nicht die Realität. Also Mediengeschichte, Medienkritik ist immer beides miteinander einhergehend. Jetzt gerade sind wir so in dieser Phase, wo sich das Internet halt langsam durchsetzt als normales Ding und die Leute auch einfach merken, dass Internet oder eben alles, was halt online irgendwie verbunden ist, das sind ja jetzt sehr viele Kommunikationswege geworden. Das ist weder eine Ausgeburt des Teufels noch der nächste Heiland, was wir da bekommen. Es ist einfach nur eine weitere Form der Kommunikation. Das kann zum Guten benutzt werden. Siehe Projekte wie beispielsweise die Wikipedia, der Versuch, Wissen zu sammeln für die gesamte Menschheit. Aber es kann natürlich auch für Schlechtes und für Negatives benutzt werden. Siehe Erstarken der neuen Rechten. Also Menschen können sich damit organisieren, können damit gut kommunizieren, aber wofür sie es benutzen, das ist am Ende dem Menschen überlassen. Da ist auch Facebook zum Beispiel weder ein gutes noch ein schlechtes Netzwerk, es ist einfach nur eine Plattform. Schlussendlich ist es erstmal eine Plattform, dass das Unternehmen, was dahinter steht, zwar auch mindestens eine moralische Verantwortung hat, das ist auf einer anderen Seite, aber diese ganzen Technologien sind ja weder gut noch böse. Das ist genauso wie diese ganzen Diskussionen, wenn es um Thema Waffen geht. Ist so das Motto nicht, Waffen töten Menschen, Menschen töten Menschen. Sie benutzen natürlich Waffen, aber diese ganzen Diskussionen, wie uns das verändert wird, es wird uns auf jeden Fall verändert, aber es hat Sprache schon immer gemacht.
Ja, echt. Sehr spannend, wie du da die Entwicklung siehst. Bis so aus Schluss von der heutigen Episode, da ist jetzt so ein gewolltes Fragezeichen da noch dahinter, dass wir dann einfach selber so überlegen, ja, wie sind wir das vielleicht und ja, was hat unserer Meinung nach da Facebook zum Beispiel für einen Einfluss auf uns? Du, Christian, ich sage vielen Dank, dass du Gast bei mir warst. Ich hoffe, der Tee hat dir geschmeckt. Die Wohnung ist mittlerweile schön warm.
Ja, sehr lecker.
Und ich wünsche dir dann einen wunderschönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Hat mich sehr gefreut. Gerne wieder.
Genau. So viel dann für die heutige Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid immer nur in einer angenehmen Position oder ihr seid immer nur beim Autofahren und habt bis jetzt noch keinen Unfall gebaut. Ein Getränk ist dann wahrscheinlich jetzt auch schon fast leer, so wie mein Wasser, da ist auch nicht mehr viel drin. Und ihr habt jetzt einfach was viel Cooles über Kommunikation und über den Christian erfahren und über mich, dass man zum Beispiel Tomaten total gerne mengen, vor allem aus dem eigenen Garten, und wie so die Geschichte von der Kommunikation ist und wie die so in Zukunft ausschauen wird. Zum Schluss lassen wir jetzt dann Oli nur noch in Virtual Reality brillen umeinander und haben so keine Ahnung, wo wir hinlaufen. Zum Schluss gehen wir dann Oli immer gegen so Straßenlaternen, die armen Laternen. Und genau, bis in zwei Wochen. Euer Michael Grimm.